Jesus ist mal einer Frau begegnet, die so ziemlich alle, vielleicht auch Höhen, aber vor allem alle Tiefen des Lebens erfahren hatte. Man muss vielleicht das Umfeld von der Geschichte ein bisschen beschreiben. Jesus ging durch Samarien. Samarien ist logischerweise dort, wo die Samariter wohnten. Aber die Samariter, die waren, ja, kurz gefasst ein Mischvolk, das von den Juden verpönt wurden. Und die meisten frommen Juden, die würden nicht mal durch Samarien gehen. Interessanterweise mussten sie entweder, also wenn sie zwischen Galiläa und Judäa gehen wollten, mussten sie entweder durch Samarien oder durch heidnisches Gebiet gehen. Und viele von den frommen Juden haben es bevorzugt, durch das heidnische Gebiet zu gehen. Das war ihnen lieber, als durch Samarien zu gehen. Also kannst du dir denken, was für ein Verhältnis zwischen diesen Völkern war. Es ist auch so in Palästina als recht heißes Land bekannt. Und in der Mittagszeit haben die Leute meist sich zurückgezogen, eine kühlere Gegend irgendwie gesucht, Bereich gesucht, wo sie sich aufhalten konnten, weil sie sonst in der Mittagshitze beinahe in Flammen aufgegangen wären. Also es ist wirklich ein sehr, sehr heißes Land. Und ja, das ist dann die Situation, wo wir Jesus finden. Er geht durch Samarien, es ist die Mittagshitze und eins müsste man vielleicht noch dazu sagen, in der Zeit, in der Kultur war es ohnehin äußerst ungewöhnlich, dass ein Mann eine Frau, gerade eine unbekannte Frau, in der Öffentlichkeit ansprechen würde. Das galt als also ungezogen, das gehörte sich nicht. Und wir werden sehen, dass Jesus hier einige Tabus durchbricht. Und ich möchte aus Johannes Evangelium Kapitel 4 einiges von dieser Geschichte lesen. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Sie haben ihre Stunden vom Sonnenaufgang gezählt, das heißt, die sechste Stunde war dann 12 Uhr mittags. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Tja, ist es nicht selbst heute so, dass wenn ein Mann oder eine Frau mehrfach verheiratet gewesen ist, dass Leute ein bisschen argwöhnisch gucken? Kriegen das irgendwie nicht hin? Also schon so oft gewesen, also diesmal wird es bestimmt auch nicht lange halten. Also wer sich mit dem oder mit der drauf einlässt, das weiß ich auch nicht. Oh, diese Frau, sie kannte die Blicke. Sie kannte die nur zu gut. Fünf Männer hatte sie gehabt und jetzt lebt sie mit einem, der nicht ihr Mann ist. Deswegen ist sie auch um 12 Uhr mittags zum Brunnen gekommen, um Wasser zu holen. Die anderen Frauen sind immer früher am Tag gekommen, als es noch kühl war, als es noch erträglich war. Dort konnten sie sich auch treffen, dort konnten sie sich austauschen. Die neuesten Neuigkeiten, die es so zu berichten gibt, ein bisschen wissen, was mit dem anderen los war, was gelaufen ist. Diese Frau, sie kam nicht mehr in den frühen Morgenstunden. Sie kam zu einer Zeit, wo sie sich sicher sein konnte, dass kein anderer da ist. Kein anderer wollte zu dieser Zeit aus dem Haus gehen. Ja, sie wollte auch nicht, aber sie musste Wasser haben. Also hat sie es vorgezogen, zu dieser Zeit zu kommen, wo sie zumindest auf keinen treffen musste. Weil sie hatte wahrscheinlich schon Erfahrung genug gemacht, wenn sie früh hingekommen ist, wenn die anderen da waren, die Blicke. Oh, da ist sie schon wieder. Es wird getuschelt. Ich könnte es mir denken, dass manche ihre Kinder näher an sich rangezogen haben, dass sie nicht zu nah an diese Frau kommen, als hätte sie irgendeine ansteckende Krankheit oder sowas. Ja, sie war wahrscheinlich Thema Nummer 1 jeden Tag beim Brunnenklatsch. Und an diesem Tag kommt sie zum Brunnen und na toll, da sitzt einer. Und nicht nur irgendeiner, es ist auch noch ein jüdischer Mann. Sie gibt sich so viel Mühe, Menschen zu vermeiden und dann kommt sie hin und wer sitzt da? Ein Jude. Wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, die Samariter, die wurden von den Juden verpönt. Und diese Frau wurde von ihrem eigenen Volk verpönt. Also das konnte nichts Gutes verheißen, wenn sie auf einen jüdischen Mann trifft. Könnte nicht viel schlimmer kommen. Oder doch? Er spricht sie auch noch an. Ich meine, man merkt ihre Verwunderung darüber schon darin, dass sie diese Tatsache anspricht. Wie kannst du mich ansprechen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ihr macht das nicht. Und seine Antwort darauf, ganz eigenartig. Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Eine Quelle, die in dir hochsprudeln würde. Da hatte er ihre Aufmerksamkeit. Das hat sie interessiert. Und ich meine, es ist einiges an Diskussion gewesen, auch einiges, was nach diesem Abschnitt, was ich gelesen habe, gewesen. Aber sie war ganz besonders daran interessiert, dieses lebendige Wasser zu haben, dass sie nicht mehr hierher kommen muss, hat sie gesagt. Warum? Sie ist mitten am Tag hinausgegangen, in diese Mittagshitze, in diese Gluthitze, um auf keinen zu treffen. Wenn sie eine Quelle in sich hat und ständig Wasser hat und keinen Durst mehr kriegt, perfekt, da kann sie zu Hause bleiben. Da kann sie sich von allen abschotten, keine Blicke mehr, keine bösen Worte. Sie könnte sich einfach zurückziehen und zufrieden sein. Naja, so zufrieden, wie sie in dieser Zeit überhaupt wurde. Aber Jesus, er sagt, gibt ihr dann diesen Auftrag. Geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, du sprichst die Wahrheit. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der Mann, mit wem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Nun, auf der einen Seite hätte sie denken können, Also ist er vielleicht schon im Ort gewesen, hat schon von mir gehört. Jetzt kriege ich meine ganze Sündenregister auch noch von einem Fremden vorgehalten. Aber sie hat irgendwie gemerkt, nee, dieser Mann ist anders. Der muss ein Prophet sein. Und ein Prophet kann man auch zu religiösen Fragen fragen. Und sie sagt, und das ist nach dem Text, was ich jetzt gelesen habe, aber sie sagt, unsere Leute sagen, dass man hier Gott anbeten soll. Die Samariter, die hatten einen eigenen Tempel auf Berg Gerazim. Euer Volk, die Juden, sagen aber, dass man nach Jerusalem gehen muss, um Gott anzubeten. Wie ist das denn? Jesus hat ihr gesagt, also das Heil kommt von den Juden, aber es kommt eine Zeit und sie ist schon da, da muss man weder auf diesen Berg noch auf diesen Berg gehen, sondern man wird Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es ist etwa um diese Zeit, dass Jesu Jünger zurückkommen und die sehen Jesus mit dieser Frau reden und denken sich, was? Das gehört sich nicht, was macht ihr denn da? Aber der Text sagt uns auch ausdrücklich, keiner wagte ihn darüber anzusprechen. Die hatten schon Erfahrung genug mit Jesus gemacht, also warten wir einfach ab, was hier passiert. Aber das ist gerade da, wo das Wunder geschehen ist. Diese Frau hat ihren Wasserkrug da zurückgelassen und ist in den Ort gegangen, ist zu den Leuten rumgegangen. Man muss bedenken, das war Mittagshitze. Die Leute waren da nicht irgendwie auf dem Marktplatz, die waren in ihren Häusern. Sie musste an die Türe klopfen. Und sie hat ihnen gesagt, kommt heraus, ich habe einen gefunden, der konnte mir alles sagen, was ich getan habe. Könnte er vielleicht der Christus sein? Könnte er der Messias sein, auf den wir gewartet haben? Und diese Leute sind dann rausgekommen. Die haben Jesus kennengelernt. Jesus und seine Jünger sind dann ein paar Tage da geblieben. Aber seht ihr, was hier passiert ist? Diese Frau kommt in der Mittagshitze. Sie will keinen begegnen. Sie will keinen von ihrem Ort sehen, sie will keinen von ihren Nachbarn sehen müssen. Sie will diese sprudelnde Quelle haben, auf dass sie nicht mehr aus dem Haus gehen muss, dass sie nicht mehr zum Brunnen gehen muss. Aber jetzt rennt sie in den Ort hinein. Sie klopft an die Türe. Sie sucht den Kontakt mit dem Menschen und sie sagt ihnen, hier, ich habe etwas Wunderbares gefunden, kommt, schaut das euch an. Lernt ihn kennen. Sie wollte die sprudelnde Quelle haben, um sich nicht mit den anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Und doch, als diese Quelle anfängt in ihr zu sprudeln, ist ihre Absicht 180 Grad umgedreht. Sie vermeidet die Menschen nicht, sondern sie geht direkt auf sie zu. Es ist etwas völlig Neues in ihr entstanden. Durch die Begegnung mit Jesus. Ja, Jesus macht das. Er verändert uns. Er verändert unser Denken oder verändert, wie wir die Menschen um uns herum sehen und verstehen. Wenn wir unser eigenes Leben betrachten, gibt es häufig recht komplizierte Beziehungskomplexe. Man lebt noch mit dem Partner zusammen, aber es ist vielleicht mehr ein Nebeneinander her existieren. Wegen einem Erbstreit redet man mit einem Großteil der Verwandtschaft seit Jahren nicht mehr. Oder man kann nicht so genau sagen, wann oder wie es angefangen hat, aber der Kontakt zu den Eltern ist schon lange mehr eine Pflichtübung, als dass man sich freut, Kontakt mit denen zu haben. Es ist kein Hass in dem Sinn, aber eine schleichende Gleichgültigkeit. Und endlos weiter könnte man diese Liste ergänzen. Jeder hier wird die eigene Erfahrung haben, die eigene Geschichte, ja, die eigene Verletzung haben, wo man sagt, diesen Menschen kann mir gestohlen bleiben. oder vielleicht auch einfach, es passt ganz gut, dass wir uns so selten sehen, dass wir so wenig miteinander zu tun haben. Wo holt man sich das lebendige Wasser, von dem wir gehört haben? Ich meine, denken wir, dass das, was diese Frau erfahren hat, nur kommt, wenn Jesus uns leibhaftig, also begegnet? Denken wir, dass es nur sein kann, wenn man, was weiß ich, nach Palästina fliegt und sich da an einen Brunnen setzt? Nein, dieses lebendige Wasser ist genau Gottes Angebot für jeden Einzelnen von uns hier und heute. Aber wie sieht das aus? Wie kommt das vor? Gott sagt uns ja, wir können dieses lebendige Wasser haben. In seinem Sohn Jesus können zerrüttete Beziehungen geheilt werden. Aber wir müssen verstehen, dass wenn diese Beziehungen erneuert werden sollen, muss mein Herz erneuert werden. Wenn du echte Liebe erleben willst, musst du es lernen, was Jesus mit Nächstenliebe meint. Es gibt auch eine interessante Geschichte über den Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten während des Bürgerkrieges, dass Leute aus seinem Kabinett, also von seinen Ministern, haben ihm gesagt, Herr Lincoln, Sie müssen Ihre Feinde zerstören. Und er hat geantwortet, tue ich das nicht auch, indem ich sie zu meinen Freunden mache? Wenn wir wissen wollen, wie es aussieht, die Feinde so zu zerstören, dann müssen wir auch lernen, was Jesus meint mit Feindesliebe. Ich weiß, in vielen Fällen mag es wie eine unüberwindbare Hürde erscheinen. Und es ist auch etwas, was ja, sehr viel von uns abverlangt. Es verlangt von uns ab, dass wir unseren Hass loslassen. Es verlangt von uns ab, dass wir nicht daran festhalten, dass der andere schuldig geworden ist. Das nennen wir Vergebung. Es verlangt von uns ab, dass wir es lernen, ganz anders zu denken. Nun, ich könnte es mir denken, dass manche Leute sagen, Karl, heute ist Pfingsten. Warum predigst du nicht über Apostelgeschichte 2, wie es sich gehört? Der Heilige Geist spielt nicht nur eine Rolle bei dem Ganzen, sondern der Heilige Geist spielt bei all dem, wovon ich heute gesprochen habe, die entscheidende Rolle. Wir haben schon gesagt, nächste Woche feiern wir Taufe. 4 Menschen werden getauft und im wahrsten Sinne des Wortes, die werden unter Wasser eingetaucht, werden vom Wasser komplett umgeben sein. Ich habe immer wieder im Taufseminar gesagt, wenn man getauft wird, wenn man unter Wasser ist, ist man eigentlich abgeschnitten von all dem, was man zum Leben braucht. Man wird mit Jesus Christus begraben in der Taufe, aber wir stehen zum neuen Leben wieder auf. Dann gibt es noch einen Begriff in der Christenheit, was an vielen Stellen, in vielen Gemeinden für Irritationen sorgt. Die Geistestaufe. Es gibt natürlich die Gemeinden, die fahren total drauf ab. Das ist das, wovon sie reden wollen. Es gibt dann andere Gemeinden, die sagen, ja, Geistestaufe, na, wir wissen nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Und ich weiß nicht, ob ihr mich feuern werdet, wenn ich das jetzt beichte, aber es ist wirklich erst neulich, dass es mir in den Sinn gekommen, dass ich diesen Begriff bisher noch gar nicht richtig verstanden hatte. Geistestaufe. Weil, naja, ich bin christlich aufgewachsen in einer Gemeinde, die mit Geistestaufe nichts zu tun haben wollte. Jedenfalls nicht, wie die Pfingstler das verstehen. Aber dann Kontakt gehabt mit Menschen, die sehr großen Wert auf den Geist gelegt, den Heiligen Geist und die Gaben, die der Heilige Geist gibt. Und ich würde sagen, dass ich zu einem, ja, klingt fast doof, das so zu sagen, gemäßigten Mittelweg in meinem Verständnis gekommen bin. Aber manche, die es meines Erachtens theologisch zu weit in eine Richtung nehmen, die sagen, ja, in Zungen reden. Man muss in Zungen reden, dann weiß man, dass man vom Heiligen Geist getauft wurde. Und das ist ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt nie mitgehen konnte, dass es nur auf diesen einen Punkt reduziert sein sollte. Aber meine Offenbarung, da vor nicht allzu langer Zeit, war, ja, Geistestaufe. Ich bin Baptistenpastor, ich rede schon ewig davon, dass Taufe bedeutet versenken, untergehen. Und wenn wir dann von Geistestaufe reden, ja, da reden wir nicht von irgendeinem Bam, Blitz vom Himmel oder sowas. Wir reden davon, dass wir komplett umgeben werden, dass wir im Heiligen Geist komplett versenkt werden. Und im Gegenteil zu der Wassertaufe sind wir da keineswegs abgeschnitten von dem, was wir zum Leben brauchen, sondern wir haben gerade erst recht das, was wir zum Leben, zum ewigen Leben brauchen. Dass wir komplett von dem Heiligen Geist umgeben sind, dass der Heilige Geist uns tränkt. Und das heißt nicht, dass wir durch die Welt laufen und irgendwas tropft von uns ab, sondern das heißt, dass der Geist in jedem Aspekt unseres Lebens daran beteiligt ist, uns immer wieder darauf hinweisen kann, hey, warte, ist das wirklich das, was Gott ehrt, was du jetzt machen willst? Und hier hast du die Gelegenheit, Barmherzigkeit weiterzugeben. Hier hast du die Gelegenheit, ein Menschenherzen zu berühren. Alle anderen sagen, die verdienen es nicht. Mag sein, dass sie es nicht verdienen, aber Gott, dein Vater, will, dass die Gnade erfahren. Du kannst es ihnen in seinem Namen geben. Ich denke, das ist eine Geistestaufe. Und ganz ehrlich gesagt, wenn du mich fragen solltest, vielleicht eine dumme Frage, was keiner von euch stellen würde, aber ich stelle es. Wenn du mich fragen solltest, was ist das größere Wunder, das, was in Apostelgeschichte 2 geschehen ist, dass die Apostel und die anderen Jünger angefangen haben, in anderen Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben? Oder was hier im Johannes 4 passiert ist, wo diese Frau, die durchaus dieselbe Sprache sprach, aber absolut nichts mit den anderen Leuten im Ort zu tun haben wollte, plötzlich zu ihnen hin rennt, an ihre Türe klopft und sagt, ich bin einem Propheten begegnet, ich glaube, es ist der Messias. Kommt heraus und lerne ihn kennen. Wo Beziehung, die nicht nur zerrüttet war, die völlig zerstört war, verstört in jeder Hinsicht, geheilt wird. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes Gottes. Und nur er. Ja, auch wenn wir keine Pfingstgemeinde sind, das Amen darfst du auch lauter sagen. Und nur er kann unsere Herzen verändern. Nur er, der Heilige Geist Gottes, kann unsere Herzen erneuern. Und das ist genau das, was jeder Einzelne von uns braucht. Der lebendige Geist Gottes. Dass der Geist Gottes uns tränkt und uns verändert. Unser Denken erneuert und uns zum neuen Leben erweckt. Diese Frau, sie war verstoßen. Es geht euch vielleicht ähnlich. Ich denke immer wieder, oh, ich wüsste zu gern, wie es bei ihr weitergegangen ist. Ja, wird uns nicht erzählt. Fast gemein von dem Johannes. Vielleicht hat er es selber nicht gewusst. Hat sie den Mann noch geheiratet? Hat sie sich dann forthin mit den anderen Leuten im Ort immer verstanden? Ist das zu einem Ort der Glückseligkeit geworden? Weißt du was? Dieser Ort ist weiterhin auf der Erde gewesen. Von daher vermute ich, dass es doch immer wieder die Probleme und Schwierigkeiten gegeben hat. Aber der Heilige Geist will immer wieder eine Tür öffnen, dass wir einen neuen Zugang zu unseren Mitmenschen finden können. dass wir zum neuen Leben finden können. Und wir müssen uns immer wieder von ihm erneuern lassen, weil, wie der Martin Luther es gerne gesagt hat, müssen den alten Adam immer wieder ersäufen. Aber Gottes Gnade ist da, auch für uns. Du sollst es wissen, du sollst es hören, dass seine Gnade für dich da ist. Auch wenn du für dich sagen musst, ich habe es 1000 Mal vermasselt. Ich weiß von seiner Gnade, aber ich habe immer wieder Fehler gemacht. Und er sagt, meine Gnade ist noch größer. Und ich will dein Herz erneuern, dass du ein Botschafter der Liebe und der Gnade werden kannst. Egal, was für Fehler du gemacht hast, egal, was für ein Strafregister du haben magst, er bietet dir den Neubeginn. Genau wie für eine Frau am Brunnen in Samarien, die wirklich überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelches Ansehen hatte. Diese Gnade gilt jetzt für dich. Und er möchte alles an Hass und alles, was verkrustet ist in deinem Herzen, alles, was vermieft ist in unserer Seele, möchte er mit seiner Quelle des lebendigen Wassers wegwaschen und uns, er möchte dich erneuern. Ich habe Angst vor Hass in dieser Welt, aber du gibst mir Hoffnung, weil du neues Leben schenkst, was den Hass ersetzt und was das Herz befreit. Amen.